SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Das ist eine Frage, die uns alle angeht. Wie geht's mit den Krankenhäusern weiter? Klar ist, die Häuser stehen massiv unter Druck. Die meisten schreiben rote Zahlen. Da braucht es Hilfe und die bekommen nun zumindest die beiden Krankenhäuser in Saarbrücken. Und zwar mit Geld vom Land für die anstehenden Großbaustellen. Klar ist aber auch, ohne die Krankenhausreform geht es nicht weiter. Heute wurde ein sogenannter Letter of Intent unterzeichnet. Und zwar geht es da um die weitere gemeinsame Planung. SR3-Reporter Patrick Würmer war dabei. Patrick, was steht da drin?
Ja, in diesem Letter of Intent, wie es heute heißt, in dieser Absichtserklärung, da stehen zumindest schon mal ganz schön große Zahlen drin. Und zwar einmal 85 Millionen Euro für den Winterberg und einmal 75 Millionen Euro für das Rastfuhl-Klinikum. Und damit werden dann große Teile der anstehenden Investitionen an beiden Standorten übernommen, das sagt Gesundheitsminister Magnus Jung.
Wir wissen jetzt, wie es weitergeht, was das Medizinkonzept betrifft. Gute Qualität, wohnortnahe Versorgung. Und wir haben grünes Licht für die Investitionen an beiden Standorten. Jeweils 120 Millionen Euro können investiert werden, also knapp eine Viertelmilliarde Euro. Der gordische Knoten ist durchschlagen. Und wir schlagen damit ein neues Kapitel in der Krankenversorgung in Saarbrücken auf.
Ja, da werden also große Worte bemüht von Magnus Jung. Denn die großen Herausforderungen, die bestanden ja nicht zuletzt auch darin, diese beiden Häuser da konstruktiv an einen Tisch zu bringen. Denn beide sind ja in gewisser Weise auch Konkurrenz.
Ja, da bin ich jetzt auch etwas überrascht, wenn man so die Geschichte kennt. Wie reagieren denn die Krankenhäuser auf diesen Geldsegen?
Ja, da war zumindest eine gewisse Zufriedenheit zu spüren, vor allen Dingen Planungssicherheit, auch wenn dieses Geld ja noch nicht geflossen ist und die genaue Höhe der Zuwendung ja sich erst noch in Zukunft dann definieren muss, wenn auch die Baukosten klar sind. Aber immerhin, beide Häuser können jetzt ihre Großprojekte weiterplanen. Das sagen Alexander Funk, Geschäftsführer der CTS, die Klinik am Rastfuhl betreibt, und Christian Braun, der ärztliche Direktor des Winterbergs.
Wir wollen den Standort Dudweiler nach Saarbrücken verlagern. Dafür ist dieses große Bauvorhaben notwendig. Und durch diese Zusage des Landes können wir diese Schritte jetzt gehen.
Ja, es ist der Startschuss in die nächste konkrete Planungsphase unseres Gesundheitscampus Winterberg. Wir hatten das Projekt jetzt über mehr als 2 Jahre aktiv nach vorne getrieben.
Ja, und gerade dieser Gesundheitscampus, der wird ja in Zukunft noch die zentrale Rolle bei der Notfallversorgung im Großraum Saarbrücken einnehmen. Schon jetzt werden da 50.000 Menschen pro Jahr notfallmäßig versorgt und da werden noch einige Tausend in Zukunft hinzukommen.
Du hast jetzt von dieser Kooperation gesprochen. Das bedeutet aber auch, dass einer und der andere was abgibt, also ein Geben und Nehmen. Wie sieht das in Zukunft genau aus?
Ja, so ist es. Also da wird es zu Zusammenlegungen kommen. Das ist ja auch im Rahmen der Krankenhausreform von Karl Lauterbach so geplant. Leistungsgruppen ist hier das Stichwort. Und für den Winterberg heißt das etwa, dass er Teile der Orthopädie, dort wo es um Hüftimplantate geht zum Beispiel, dass er die Richtung Rastfuhl abgibt. Und im Gegenzug kommt die Gefäßchirurgie vom Rastfuhl auf den Winterberg. Und ja, für die Krankenhäuser ist das natürlich auch ein Einschnitt. Denn man muss sich damit abfinden, dass man nicht mehr der Vollversorger ist.
Wir haben uns jetzt in einem einmaligen Schritt mit dem Winterberg abgestimmt, was das Leistungsspektrum angeht. Beide Häuser verzichten auf jeweils 6 Leistungsgruppen. Natürlich ist das immer auch schmerzhaft, aber es gibt auf der anderen Seite die Planungssicherheit für beide Standorte über Jahre hinaus in Saarbrücken. Und das ist wichtig für die Gesundheitsversorgung, für die Bevölkerung in Saarbrücken und im Saarland.
Dass jeder immer alles, das wird nicht die Zukunft sein. Wir müssen Sektorengrenzen überwinden, wir müssen Leistungsangebote schärfen. Und ich glaube, so können wir auch den Winterberg zukunftsfest aufstellen.
Ja, so ein bisschen hört man da gebremste Freude heraus, denn nicht zuletzt hängt es ja auch von der Krankenhausreform ab, ob diese Finanzierung der Betriebskosten langfristig gesichert ist. Ja, und für uns Patienten bedeutet das, dass wir in Zukunft auch damit rechnen müssen und uns darauf einstellen müssen, dass wir nicht an jedem Standort dann auch immer die volle Leistung, also in allen Bereichen, bekommen werden.
Aber dennoch, es ist ein großer Schritt, kann man schon sagen, für die Saarbrücker Krankenhauslandschaft. Es gibt viel Geld, 120 Millionen pro Krankenhaus, und es ist in einer Absichtserklärung festgelegt, wie man da zusammenarbeiten wird in Zukunft. Patrick Würmer war das. Die große Frage derzeit in der Bundespolitik, wann kommt sie, wann wird Kanzler Scholz sie stellen? Was denken die Saarländerinnen und Saarländer?
Also Olaf Scholz ist nicht mein Freund und ja, ich wäre froh, wenn er so schnell weg wäre wie möglich.
Ich denke, die haben jetzt schon so viel diskutiert und ich finde, jetzt ist eigentlich Zeit für Neuwahlen und einfach nochmal gucken, dass nicht rechts vor links gilt nach dem Ampel aus.
Ich finde das jetzt alles, den kompletten Umbruch jetzt direkt, viel und zu übertrieb, alles direkt so schnell zu machen. Ich meine, passiert dann vielleicht ein, zwei Sachen, die zu überhastet dann reagiert.
Also mein Bedenken ist einfach, er verliert noch mehr Vertrauen und dann kriegen die Rechten oder die Extremisten, die kriegen noch mehr Zulauf.
Also ich finde, gerade wird man irgendwie mit so politischen Ereignissen ein bisschen überrumpelt und deswegen wäre ich, glaube ich, eher dafür, dass erstmal ein bisschen Ordnung geschaffen wird, weil das ist ja schon auch staatsorganisatorisch echt eine große Sache. Ich schätze jetzt die Lage auch nicht so schlimm ein, dass jetzt unbedingt die Vertrauensfrage jetzt noch in diesem Jahr gestellt werden muss.
Wenn möglichst gleich. Er hat viel geredet, hat bisher nichts umgesetzt. Gut, war natürlich schwierig mit den Verbündeten, mit der Koalition, aber sonst denke ich, geht noch ein halbes Jahr ins Land.
Ich bin immer der Meinung, man muss erstmal was Besseres empfehlen, bevor man irgendwas anderes verurteilt. Ne? Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Meine Meinung ist für mich persönlich, es dürfte ruhig besser sein, aber beschweren kann ich mich auch nicht.
Ihre Meinung, Weißer Drei, gleich, was die Landtagsfraktionen dazu sagen. Ursprünglich wollte der Kanzler die Vertrauensfrage am 15. Januar stellen. Jetzt schließt er einen früheren Termin, möglicherweise sogar noch vor Weihnachten, doch nicht mehr aus. Diese Verfahrensfrage, die deckt gerade einiges an anderen Themen ab in der Bundesrepublik und in der Bundespolitik. Wie stehen die Fraktionen im Saarländischen Landtag dazu? Die sind sich uneins. CDU und AfD fordern Vertrauensfrage und Neuwahlen weiter so schnell wie möglich. Die SPD will, dass zuerst wichtige Gesetze noch auf den Weg gebracht werden und dass Zeit für den Wahlkampf bleibt. Aus dem Landtag Aaron Klein.
Deutschland sei nicht in einer Staatskrise, sondern lediglich in einer Regierungskrise. Das sagte der SPD-Fraktionschef im Landtag Ulrich Commerson. Deutschland habe aktuell eine Regierung und diese müsse und werde auch handeln. Etwa bei wichtigen Projekten, die noch durch den Bundestag gebracht werden müssten, so Commerson.
Es geht natürlich schon um die Frage, ob zum 1. Januar das Kindergeld erhöht wird oder nicht. Das war eigentlich mal der Plan. All diejenigen, die jetzt sagen nein, die sagen damit, das Kindergeld wird nicht erhöht. All diejenigen, die sagen nein, die werden nicht Vorsorge dafür treffen, dass die Ukraine die nötige Unterstützung bekommt. Denn alles das ist leider noch nicht beschlossen und müsste jetzt beschlossen werden.
Außerdem müsste genug Zeit bleiben, eine Bundestagswahl zu organisieren und Wahlkampf zu machen, so Commerson weiter. Nur so könnten sich die Menschen über die Themen und Programme der Parteien informieren.
Im Wahlkampf werden nochmal pointiert die unterschiedlichen Konzepte der politischen Parteien auf den Tisch gelegt. Und darüber haben die Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden. Nicht über die Performance in der Vergangenheit, sondern über die Perspektiven für die nächsten Jahre.
Die CDU im Landtag hält dagegen. Fraktionschef Toscani sagte, auch ein kurzer Wahlkampf sei ausreichend, um sich zu informieren. Und im Bundestag jetzt noch Gesetze ohne klare Mehrheitsverhältnisse durchbringen zu wollen, zeige außerdem, dass Prioritäten falsch gesetzt würden, so Toscani.
Was an notwendigen Gesetzen beschlossen werden sollte, worauf man sich verständigen kann, das kann auch beschlossen werden. Nur eins ist auch klar, die Union ist jetzt nicht der Ersatzspieler für die FDP. Von daher ist die Position von Friedrich Merz völlig richtig und der Unionsbundestagsfraktion, erst auf der Vertrauensfrage zu bestehen und dann zu sehen, was noch an Gesetzen eventuell verabschiedet werden kann und muss.
Die Diskussion, ob Neuwahlen überhaupt so schnell organisierbar seien, hält Toscani
eher für ein Ablenkungsmanöver. Ich würde auch sehr davor warnen, weil das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit unserer Behörden empfindlich beeinträchtigen kann. Und das wäre schlecht.
Der Fraktionschef der AfD im Landtag Dörr findet sogar,
wenn ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland nicht aus dem Stand Wahlen organisieren kann, ist das ein Armutszeugnis erster Klasse. Das sind wahltaktische Gründe, die dahinter stecken. Was ist denn da so viel zu machen, diese paar Zettel da zu drucken und so? Das sind doch alles lächerliche Dinge. Das dürfte doch in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar kein Grund sein.
Die aktuelle, aus seiner Sicht miserable Politik müsse so schnell wie möglich beendet werden und daher müsse auch so schnell wie möglich neu gewählt werden. Neuwahlen so schnell wie möglich. Das wollen CDU und AfD im Saarländischen Landtag. Erst noch Gesetze durch den Bundestag bringen, mit welchen Mehrheiten auch immer, und Zeit für Wahlkampf will die SPD im Landtag. Am Ende liegt die Entscheidung beim Bundeskanzler. Und der schließt eine Vertrauensfrage in diesem Jahr auch nicht mehr aus.
Ich habe es gesagt, dieses Stück ist ein Klassiker der deutschen Bühnenliteratur, Der zerbrochene Krug, geschrieben von Heinrich von Kleist. Eigentlich eine frühe MeToo-Geschichte. Der Dorfrichter Adam missbraucht seine Macht und nötigt ein junges Mädchen sexuell. Beißende Kritik an der Obrigkeit von Herrn von Kleist, verpackt in elegante Bühnenverse schon damals. Dieser zerbrochene Krug, der hatte nun am Wochenende Premiere in einer neuen Inszenierung der jungen Regisseurin Pia Richter am Saarländischen Staatstheater. Und da sollte ein feministischer Blick auf den Bühnenklassiker gewagt werden. SR-Kulturreporterin Barbara Krech hat sich das für uns angeschaut.
Es geht ganz offensichtlich um die Wurst. Oder wie soll man sich sonst das Bühnenbild erklären? Anstatt eines Gerichtssaals sieht man auf der Bühne eine überdimensionale Wurstinstallation. Irgendwie eine Mischung aus Jeff Koons Ballonkunst und Teewürsten.
Beklagter, tretet vor. Schuldig!
Wir befinden uns im Reich des Dorfrichters Adam, der reichlich ramponiert von einem nächtlichen Ausflug im Gerichtssaal erscheint. Was geschehen ist, bleibt erstmal unklar. Warum er Verletzungen am Kopf hat, die Erklärung reichlich bizarr.
Ich tor, daran zu halten, und Hos und ich, wir stürzen hin. Und häuptlings mit dem Stirnblatt schmettere ich hin.
Dem nicht genug hat sich auch noch der Gerichtsrat angesagt. In diesem Fall eine Gerichtsrätin. Sie soll ja feministisch sein, diese Inszenierung. Und so gibt Christiane Motter, nicht sonderlich konsequent in dieser Hinsicht, die unscheinbare Beamtenmaus.
Ihr habt ja wohl Gerichtstag heute.
Gut,
lasst diese Leute, wenn es beliebt, erscheinen. Ich wohne dem Gerichtsgang bei.
Ach so, und dann wäre da noch der zerbrochene Krug.
Sie hört, wenn einer ihr den Krug zerschlagen, soll sie entschädigt werden.
Ich? Entschädigt? Meint er, dass die Justiz ein Töpfer ist?
Kurzum, Dorfrichter Adam soll Recht sprechen in diesem Fall, obwohl er selbst den Krug zerbrochen hat, als er versuchte, sich an der Tochter der Klägerin zu vergehen. Soweit die Kurzfassung dieser bissigen Komödie, die in der Inszenierung von Pia Richter eher zur Klamotte wird. Raimund Widra als Dorfrichter Adam, eigentlich eine Paraderolle für einen Schauspieler, hampelt wie im Kasperletheater zwischen den Würsten herum. Die anderen tun es ihm nach, und das in reichlich uninspirierten Kostümen und Perücken, die allesamt an verrupfte Manga-Figürchen erinnern. Das soll alles surreal wirken, tatsächlich aber ist es albern. Fast bis zum Schluss wird die Idee, diesen frühen MeToo-Fall in die Gegenwart zu bringen, verschenkt. Und es gelingt nicht, die Bissigkeit dieses Stücks auf den Punkt zu bringen. Surreale Verrücktheit will gelernt sein. Einzig Gabi Pochert als Frau Brigitte bringt diese Idee fulminant auf die Bühne. Trocken gespielt, die Komik und die Verrücktheit.
Lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen. Sehen, wohin der Teufel wohl entwischt mag sein. Vielleicht gehen wir uns nicht weit um, wenn wir zum Herrn Dorfrichter Adam gehen.
Wohin die Spur euch führte?
Wohin? Den geraden Weg zu euch, zum Herrn Dorfrichter Adam.
Und als dann Anna Jörgens, als die vom Dorfrichter Adam bedrängte Efe, sich endlich ein Herz fasst, die ganze Wahrheit erzählt, dann kommt doch noch etwas von der Dringlichkeit dieses Stücks auf die Bühne. Sonst aber kann man eigentlich nur eines über diesen Theaterabend sagen. Geschenkt.
Das scheint ihr nicht gefallen zu haben. Sie können sich Ihre eigene Meinung bilden. Der zerbrochene Krug ist zu sehen in der Alten Feuerwache des Saarländischen Staatstheaters. Der nächste Aufführungstermin ist am kommenden Mittwoch. Barbara Krech war das für SR3 Saarlandwelle, die Region am Nachmittag. Ich habe jetzt auf die Schnelle kein St. Martins-Lied gefunden. Selber singen wollte ich Laterne, Laterne jetzt auch nicht. Obwohl, das würde wahrscheinlich gehen. Aber Sie haben sicher schon ein bisschen davon gehört und die Kinder mit den Leuchten durch die Straßen laufen sehen. Land auf, Land ab sind diese Martinsumzüge jetzt schon wieder. Heute ist ja der heilige St. Martin. Und viele haben am Ende einen großen Höhepunkt, das Martinsfeuer, an dem sich dann alle versammeln und Martins brezeln und Punsch oder ähnliches trinken. Ja, eine schöne Tradition, wäre allerdings nicht denkbar ohne den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren im Land. Für die Wehren bietet das auch eine Chance. Unsere Reporterin Susanne Zahre war am Wochenende beim Martinsumzug in Eschringen dabei.
Ein
Kalter, nebliger Abend in Eschringen. Laternen tanzen durch die Dunkelheit, dazu Kinderstimmen und Blasmusik. Im Zentrum des Platzes ein gewaltiges Martinsfeuer. Seit dem Mittelalter symbolisiert es den Wendepunkt des Jahres, das Ende der Ernte, den Beginn der dunklen Zeit. Die Flammen spiegeln sich in staunenden Kinderaugen und in den aufmerksamen Blicken der Feuerwehrleute, die das Geschehen routiniert überwachen.
Also die Freiwillige Feuerwehr, die unterstützt die örtlichen Vereine, die das Federführen ausführen, vor allen Dingen beim Entzünden des Feuers, dass das alles abgesichert ist, wie man hier in Eschringen sieht, mit Flatterband, dass also kein Kind hier Gefahr läuft, verbrannt zu werden, und natürlich nachher nochmal das ordnungsgemäße Löschen.
Björn Weichel ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Saarbrücken. Er sichert mit seinem Team Jahr für Jahr die Martinsfeuer im Regionalverband. Alleine in Saarbrücken sind das über 40 angemeldete Feuer. Was bei ihm so selbstverständlich klingt, wird für viele Feuerwehren zunehmend zur Herausforderung. Vor Jahrhunderten, als die Feuer noch Schutz vor bösen Geistern bieten sollten, da wurden die von den Dorfältesten bewacht. Und heute, in Zeiten, in denen viele Feuerwehren um Nachwuchssorgen plagen, bedeutet die Bewachung einen Personalaufwand, der erstmal gestemmt werden muss. Björn Weichel.
Also wir sind froh um jeden, der sich im Ehrenamt engagiert. Wir unterstützen hier natürlich, aber wir haben natürlich auch ein eigenes Interesse daran, weil hier kommen Kinder, die können wir für die Jugendfeuerwehr gewinnen, und die Jugendfeuerwehr ist natürlich unser Nachwuchs. Also ab 8 Jahre darf man in die Jugendfeuerwehr kommen. Es gibt noch eine Kinderfeuerwehr, da darf man schon mit 6 Jahren rein, da wird das Ganze ein bisschen spielerisch gehandhabt, und ab 8 Jahren kann man in die Feuerwehr.
Das Martinsfest könnte also Teil der Lösung des Nachwuchsproblems sein. Denn hier erleben Kinder die Feuerwehr nicht als Katastrophenhelfer, sondern als Teil der Gemeinschaft. Feuerwehrmann Björn Weichel hat in seinem Leben in 32 Jahren schon viele Martinsfeuer bewacht, hat in der Jugendfeuerwehr damit angefangen. Und jedes Mal sei es eine wunderbare Erfahrung, sagt er. Die Freiwillige Feuerwehr habe die Möglichkeit, sich als Garant für Sicherheit und Zusammenhalt zu präsentieren.
Also ich finde es hier in Eschringen vor allen Dingen schön, weil es eine Gemeinschaftsaktion ist. Es ist nicht nur von der Feuerwehr, es sind auch andere Vereine hier beteiligt. Es ist die Feuerwehr, es ist der Musikverein, den darf man nicht wegdenken. Wir haben hier viele Reiterhöfe, da gibt es immer Reiterinnen, die mit ihren Pferden das Ganze mit begleiten. Und das Ganze wird geleitet von der Eschringer Arbeitsgemeinschaft. Und die Kinder, die hier wochenlang ihre Laternen basteln, die kommen hierher. Das ist einfach schön mit anzusehen. Und es ist auch eine Leidenschaft von uns allen Feuerwehren, hier dran teilzunehmen.
Und die Strategie scheint aufzugehen. Viele Kinder in Feuerwehruniform stehen schon am Rande des Feuers, noch unter Aufsicht, aber schon mit stolzem Blick. Und in ein paar Jahren werden sie dann selbst hier stehen und das Martinsfeuer bewachen, wie Generationen vor ihnen. Musik.